Ich möchte uns nun einen Text lesen aus Matthäus 1, Verse 18 bis 23. Überschrieben: Die Geburt Jesu Christi. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt, Gott mit uns.
Ja, ihr Lieben, ich habe zum Beginn eine Frage. Kann ich es mal einblenden? Wie reagierst du, wenn genau das eintritt, womit du nicht gerechnet hast? Beziehungsweise, von wem lässt du dir das Zeitgeschehen deuten? Wie reagierst du, wenn genau das eintritt, womit du nicht gerechnet hast? Das kennt ja jeder in seinem Leben. Dass plötzlich etwas passiert, im persönlichen Leben oder auch global, wie jetzt zum Beispiel gerade diese Corona-Krise, damit hat keiner gerechnet. Und wer hat jetzt die Deutehoheit in meinem Leben? Das, was mir jetzt widerfahren ist, das, was jetzt vielleicht auch weltweit geschieht, wer darf das deuten? Wer hat das Recht dazu? Auf wen höre ich? Und ich habe drei Reaktionen beobachtet, wie Menschen reagieren, beziehungsweise wie sie sich das, was passiert, auch deuten lassen. Die einen, die reagieren ängstlich und befürworten dann die ganzen Maßnahmen, die von politischer Seite verordnet werden, was dann so vorgegeben wird, da hält man sich dann ganz akribisch daran. Sie ziehen sich zurück, jetzt in der Corona-Krise, die meiden die Kontakte. Andere wiederum, die stellen die ganzen Maßnahmen in Frage. Sie ahnen oder sie meinen vielleicht auch, dass es da in der Wirklichkeit um was ganz anderes geht. Und dass das, was von politischer oder auch medialer Seite vermittelt wird, dass das nur Fake News sind. Ich habe neulich eine Studie gelesen, da heißt es, also das sollte jetzt die bestehende gesellschaftliche und wirtschaftliche Struktur zerstört werden, jetzt in der Corona-Krise, um eine andere gesellschaftliche, wirtschaftliche Struktur einzuführen. Kann man ja mal so stehen lassen oder kann man darüber nachdenken. Und die dritte Reaktion, die ich da immer wieder erfahre, und das ist mir jetzt in den letzten Wochen öfters passiert, dass Leute fragen, sind wir jetzt in der Endzeit? Da lächle ich meistens, weil ich sage immer, Endzeit ist eigentlich seit der Himmelfahrt Jesu. Endzeit ist seit der Himmelfahrt Jesu. Und wie lange die Weltgeschichte noch geht, das weiß keiner. Endzeit ist seit der Himmelfahrt Jesu. Oder andere fragen auch noch, ist das jetzt der Antichrist? Aber der Antichrist, von dem ist schon in der Bibel die Rede, und das heißt, er ist jetzt schon in der Welt. Also da ist in der Bibel davon geschrieben, der kommt nicht erst am Ende der Zeit, sondern der Antichrist, der ist permanent in dieser Welt, in den verschiedensten politischen und auch wirtschaftlichen Systemen ist der Antichrist vorhanden. Wir hatten Anfang dieses Jahres noch unsere Tage geistlicher Orientierung und hatten dort auch Bibelarbeiten genau zu diesen Fragen vom Antichrist. Wie dem jetzt auch sei, die Frage ist aber schon an jeden Einzelnen von uns, wie reagierst du, wenn genau das eintritt, womit du nicht gerechnet hast? Wenn all das ins Wanken und Schwanken gerät, worauf du bisher dein Leben gegründet hast? Und von wem lässt du dir dann das, was jetzt passiert, deuten? Wer darf sagen, was bei dir läuft? Auf wen hörst du? Und wenn ich richtig beobachtet habe, hat sich bisher jede Generation in der Menschheit sich mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen. Jede Generation der Menschheit erlebt bestimmte Krisen und jedes Leben ist von bestimmten Krisen durchzogen. Da kann jeder seine eigene Geschichte erzählen. Und jetzt bin ich bei unserem heutigen Predigtext, denn da geht es genau um diese Fragen, wie man reagiert, wenn etwas eintritt, womit man nicht gerechnet hat, und wer darf das Zeitgeschehen deuten. Ich habe hier mal eine Karte von Israel, die kennt ihr wahrscheinlich alle auch. Israel, so dieser schmale Streifen am östlichen Mittelmeer. Und Israel im Jahr etwa 730 vor Christus ist das Reich in zwei Teile geteilt. In ein Nordreich, dort ist der König Pekach, der regiert dort, und in ein Südreich, da regiert der König Ahas. Und beide Reiche, die stehen sich misstrauisch bis feindselig gegenüber, so ähnlich wie wir das aus Deutschland noch kennen, zumindest die Älteren unter uns, damals Bundesrepublik im Westen und die DDR im Osten, oder wie wir es heute noch kennen aus Nord- und Südkorea. So ähnlich war also die Situation damals in Israel. Zwei Reiche geteilt. Und dann nordöstlich von Israel ist das Gebiet der aufstrebenden Großmacht Assyrien mit der Hauptstadt Ninive. Und ich lerne hier, mein persönliches Schicksal, in das ich mit verwoben bin, ist immer auch in das große Weltgeschehen eingebunden. Umgekehrt, das große Weltgeschehen spielt auch in mein eigenes Leben mit hinein. Also da ist diese große oder diese aufstrebende Großmacht Assyrien mit der Hauptstadt Ninive, und diese assyrische aufstrebende Großmacht Assyrien, die will ihr Herrschaftsgebiet ans Mittelmeer hin ausdehnen. Sie will einen Zugang zum Mittelmeer haben. Und sie erobern jetzt jedes kleine Land, das ihnen da im Wege steht, um eben ans Mittelmeer zu kommen. Und zu diesen kleinen Ländern gehört eben auch Israel. Und die Assyrer, die machen das ganz geschickt, wenn sie ein Land erobert haben, setzen sie dort einen Vasall ein, einen Vasallenkönig, der genau das vertritt, was die Großmacht in Assyrien, in Ninive, vorgibt. Und jetzt, angesichts dieser Großmacht der Assyrer, suchen die Kleinstaaten, die sich da am Mittelmeer an der Küste befinden, die versuchen sich in irgendeiner Form gegen die Assyrer zu behaupten. Und das Nordreich mit seinem König Pekach verbündet sich mit Rezin, dem König der Aramäer. Aram, das heutige Syrien, mit der Hauptstadt Damaskus. Und dort ist eben Rezin der König. Und das Nordreich und der Rezin liegen geografisch natürlich auch beieinander. Die verbünden sich. Und sie wollen jetzt den König Ahas und das Südreich in diesen Bund hinein zwingen. Ahas jedoch, er sieht sein Heil in einem Bündnis direkt mit den Assyrern. Und Ahas weiß, ich befinde mich in einer Zwickmühle. Ein Bündnis mit dem König des Nordreichs, mit Pekach und mit Rezin, das wird verhängnisvoll. Und wenn ich mich mit den Assyrern arrangiere, da habe ich auch nichts zu lachen. Und so steht Ahas sozusagen in der Zwickmühle und er kann wählen, auf der einen Seite Pest und auf der anderen Seite Cholera. Das ist seine Situation. Er hat es nicht gesucht, aber das ist seine Situation. Und solche Situationen gibt es im Menschenleben. Da wählst du nur noch zwischen Pest und Cholera. Und jetzt ist die Frage an den Ahas schon berechtigt. Wie reagierst du, wenn genau das eintritt, womit du nicht gerechnet hast? Und von wem lässt du dir das Zeitgeschehen deuten? Wer darf das, was in deinem Leben passiert, deuten? Wenn du in der Zwickmühle steckst, wenn du nur wählen kannst zwischen Pest und Cholera und du weißt, wie ich es mache, mache ich es irgendwie auch falsch. Und jetzt kommt es, bevor Ahas ein Bündnis mit den Assyrern schließen kann, da greift Pekach, der König des Nordreichs, mit Rezin Israel, das Südreich, an mit König Ahas. Und in dieser geschichtlichen Situation ist unser heutiger Predigtext entstanden aus Jesaja 7. Es begab sich zu der Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda. Da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen, sie konnten es aber nicht erobern. Wie gesagt, für Ahas ist jetzt diese politisch-militärische Situation eingetreten, mit der er nicht gerechnet hat und die er unbedingt vermeiden wollte. Von wem lässt er sich jetzt seine Situation deuten? Auf wen wird er hören? Und es gibt jetzt grob gesagt drei Sichtweisen, mit dieser Situation umzugehen. Die erste Sichtweise ist die politische Sichtweise. Erste Situation, die politische Sichtweise. Ein König, bei dem sowas eintritt, so eine Situation, berät sich natürlich mit seinen Ministern. Sie versuchen politisch das System oder das Problem in den Griff zu kriegen. Und in der Regel macht die Politik eben ein Gesetz, um jetzt irgendwie mit der Situation zurechtzukommen. Da gibt es ein Gesetz. Und notfalls, wenn das Gesetz nicht greift, dann setzt man Gewalt ein. Krieg ist in der Regel Fortsetzung der Politik nur mit anderen Mitteln, wenn das Gesetzgebende nicht mehr greift. Das ist der politische Mechanismus. Die pragmatische Sichtweise, die zweite Sichtweise, da sagen dann welche, Kriege hat schon immer gegeben, das wissen wir alle, und die wird es auch immer geben in dieser Weltgeschichte. Konflikte, die bleiben nicht aus. Und die Pragmatiker sagen, das sind eben andere Mächte im Spiel. Das ist jetzt nicht nur dieser Konflikt zwischen Pekach und Ahas und Rezin, sondern eben, da sind die Assyrer mit im Spiel. Die stecken da dahinter. Und dann noch die dritte Sichtweise, eine Sache zu sehen, ist die, ich nenne es mal so, die prophetische Sichtweise. Jesaja war der Prophet Gottes. Und ein Prophet, der sagt die Dinge eben nicht nur vorher, sondern ein Prophet erhält mit dem Wort Gottes eine augenblickliche Situation. Er spricht prophetisch hinein. Und unser bisheriger Vorsitzender, der Dietmar Kamla, der hat es bei den Tagen geistlicher Orientierung, die ich schon erwähnt habe, vier Kennzeichen der Prophetie herausgearbeitet. Und er sagt, Prophetie die gibt zunächst einmal einen Einblick in die verborgenen Hintergründe. Die zeigt, wie die Dinge im Hintergrund alle laufen. Das ist ein Aspekt, Einblick in die verborgenen Hintergründe. Dann gibt Prophetie Durchblick durch die gegenwärtig verworrene Situation, wo keiner aus- und ein weiß. Und da zeigt die Prophetie eine Schneise, da geht es lang. Und dann gibt die Prophetie einen Überblick über die verschiedenen Zusammenhänge. Das sind ja immer mehrere Kräfte im Spiel, wenn eine Situation eingetreten ist, die keiner wollte. Und dann erhält Prophetie oder gibt einen Überblick, wie die Dinge alle so miteinander zusammenhängen. Und dann noch ein vierter Aspekt, sie gibt Ausblick auf die verheißene Zukunft. Also das sind alles Aspekte, die bei der Prophetie mitspielen. Sie sieht also nicht nur das gegenwärtige Ereignis, sondern bindet das gegenwärtige Ereignis in ganz andere Zusammenhänge ein. Propheten sind allerdings meistens in der Minderheit. Und sie reden oft nicht das, was die Politiker und was die Pragmatiker hören wollen. Ich sage es mal so, ein Prophet, der sagt nicht in erster Linie das Kommende voraus, sondern er beurteilt das Bestehende aus göttlicher Perspektive und zeigt dann die Konsequenzen auf. Und die Ausgangsfrage möchte ich an der Stelle nochmal wiederholen, wie reagierst du? Von wem lässt du dir die Dinge deuten? Wie reagierst du als Christ, wenn genau das eintritt, was du unbedingt vermeiden wolltest? Auf wen hörst du als Christ? An was orientierst du dich als Christ? An dem, was die Politik sagt? An dem, was die Pragmatiker sagen? Oder an dem, was Gott sagt? Auch wenn es vielleicht dem Mainstream überhaupt nicht entspricht. Auf was hörst du? An was orientierst du dich? Und das ist die Frage, vor der Aha steht, als diese Situation eingetreten ist, die er unbedingt vermeiden wollte. Und da heißt es weiter, da wurde dem Hause David, also dem König Ahas, angesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim, also das Nordreich, ein anderer Name fürs Nordreich. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Wald beben vom Winde. Also der König wird jetzt nervös. Ihm bebt das Herz und dem Volk bebt auch das Herz, wie die Bäume im Wald beben vom Wind. Auf wen hörst du, wenn dein Herz bebt? Auf wen hörst du, wenn der Fuchs im Hühnerstall ist? Und der König Ahas als Politiker und seine Minister, die gackern natürlich politisch jetzt ganz schön rum. Der Fuchs ist jetzt im Hühnerstall. Alle gackern. Und jeder schiebt dem anderen die Schuld zu. Du bist schuld, dass jetzt der Fuchs im Hühnerstall ist. Wieder andere beschwichtigen, wieder andere hoffen, dass bald irgendjemand kommt, der den Fuchs verjagt. Während Ahas und seine Minister sich mit den politischen und mit den pragmatischen Fragen rumschlagen, da kommt jetzt Jesaja mit seiner göttlichen, prophetischen Perspektive. An der Stelle, wo die Menschen ratlos sind, greift Gott ein. Aber der Herr sprach zu Jesaja: Geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn She'ar Yashub. Also so hieß der Bub damals. She'ar Yashub. Das heißt so viel wie ein Rest kehrt um. Jesaja musste seinem Sohn diesen Namen geben. Ich stelle mir das so vor, wenn der Bub dann draußen gespielt hat und abends hat ihn die Mutter reingerufen, She'ar Yashub. Da war jedes Mal der Ruf des Kindes ein Bußruf an das Volk Israel. Ein Rest kehrt um. Kehrt um. Jedes Mal, wenn die den Bub reingerufen hat. Also, Jesaja, geh hinaus, Ahas hingegen, du und dein Sohn She'ar Yashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße beim Haus, beim Acker des Walkers. Und ich lerne, die göttliche Wahrheit, die prophetische Wahrheit ist nicht beim König und die ist nicht bei den Pragmatikern. Dem König muss das Wort Gottes vom Propheten gesagt werden. Und so schickt Gott jetzt diesen Jesaja zu Ahas. Und er schickt ihn nicht in den Königspalast, wo die anderen alle dabei sind, sondern er muss den Ahas an der Stelle abpassen, wo er alleine ist. Wo Ahas wirklich auf das Wort Gottes hören kann. Ob er es tut, ist nochmal eine zweite Frage. Aber er braucht jetzt diesen geschützten Raum, wo er allein das Wort Gottes hören kann. Und was hat jetzt Jesaja diesem Ahas zu sagen? Sprich zu ihm, hüte dich, und bleibe still. Fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiden, die nur noch rauchen, die jetzt dein Land da überfallen. Fürchte dich nicht, sei unverzagt vor dem glühenden Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remalias. Also brauchst keine Angst zu haben. Also stellt euch das mal vor, da ist jetzt wirklich der Fuchs im Hühnerstall und es geht rund und rüber. Und der König und alle seine Minister, die gackern ganz aufgeregt herum. Und der Prophet Gottes sagt, hüte dich, bleibe still. Fürchte dich nicht, dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiden, die nur noch rauchen, stinken. Auf wen wird der König hören? Auf wen wird der König hören? Wem wird der König vertrauen? Dem, was seine Politiker, seine Minister mit ihren Beratern, hochdotierte Berater sagen? Auf das, was die Pragmatiker sagen, oder hört er auf den Prophet, auf das Wort Gottes? Und jetzt vermittelt Jesaja dem König nochmal eine neue Sichtweise. Aber er steht wirklich vor dieser Herausforderung. Auf wen hörst du? Und jetzt sagt Jesaja weiter, weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim, also das Nordreich, und dem Sohn Remalias, der wird gar nicht mehr als Pekah erwähnt, sondern nur als Sohn des Remalias, die sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und zum König darin machen, den Sohn Tabeals. So spricht der Herr. Das soll nicht bestehen, und das wird nicht geschehen. Also was die planen, das soll nicht bestehen und das wird nicht geschehen. Denn das Haupt von Aram ist Damaskus und das Haupt von Damaskus ist Rezin und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, mit dem Nordreich, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Mit anderen Worten, die Zeit von denen ist begrenzt. Ist absehbar. Und das Haupt von Ephraim ist Samaria und das Haupt von Samaria ist der Sohn Remalias. Die sind alle, haben alle nur noch eine begrenzte Zeit. Und dann sagt Jesaja zu Ahas: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Ich sage es noch anders: Jesaja vermittelt dem Ahas in seiner prophetischen Rede, die er durch Offenbarung Gottes bekommen hat, eine völlig neue Sicht der Dinge. Und er fordert den Ahas auf: Guck mal deine Situation, in der du dich jetzt befindest, aus der Perspektive Gottes an. Und dann ruft er den Ahas zum Glauben, zum Vertrauen auf Gott. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Glaubst du nicht, dann bleibst du nicht. Vertraust du nicht, dann bleibst du nicht. Vertrau mir. Das ist jetzt die Situation, in der Aha steht. Vertraue ich auf Gott? Oder auf das, was meine politische Erfahrung sagt, oder auf das, was die Pragmatiker sagen? Sehe ich Gott auch hier in dieser Geschichte, in meinem Leben im Spiel? Ist da Gott mit im Spiel? Wird sich Gott tatsächlich als verlässlich erweisen, wenn ich auf ihn vertraue? Ist auch nochmal eine Frage. Und jetzt geht die Geschichte aber noch weiter. Und der Herr redete abermals mit Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn. Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Fordere was von Gott. Fordere ihn heraus. Verlass dich jetzt nicht nur auf deinen Verstand und deine Erfahrungen, auf das, was du so an eigenen Gedanken hast. Fordere mal Gott heraus. Na, es ist jetzt ganz demütig. Ja, ich will es nicht fordern. Nein, also das ist ja Gott versucht. Ich will den Herrn nicht versuchen, sagt er. Da sprach Jesaja: Wohlan, so hört. Ihr vom Hause David, ist euch wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Redet ihr nur von Gott? Und wenn es gilt, ist alles weg? Vertrau auf Gott. Fordere ein Zeichen. Und dann sagt Jesaja: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und das heißt Gott mit uns, Immanuel. Der Herr wird euch selbst ein Zeichen geben. Aber was für eins? Eine Jungfrau wird schwanger. Hier ist jetzt eine bedrohliche Situation, eine militärisch bedrohliche Situation. Und in so einer Situation kannst du da eine schwangere Jungfrau gebrauchen. Also das wäre noch ein eigenes Thema, schwangere Jungfrau. Überhaupt eine schwangere Frau. Und die wird einen Sohn gebären, also ein kleines Kind. Was soll das als Zeichen der Hilfe? Was soll das? in einer militärisch bedrohlichen Situation, da kann man also alles brauchen, außer schwangere Frauen und frisch geborene Kinder. Die sind da nur im Weg, weil sie in Gefahr sind. Was soll das bitte für ein Zeichen sein? Und ich sehe den Ahas so vor mir, wie er sich da fragt, was soll das für ein Zeichen sein? Was soll das bedeuten? Ich verstehe das so, Gott macht hier dem Ahas deutlich, meine Hilfe ist derart, die du überhaupt im Moment nicht denken kannst. Das ist überhaupt nicht in deinem Erfahrungsbereich. Derart ist meine Hilfe, die du nicht denken kannst. Ich sage es noch anders. Gott sagt hier dem Ahas, ich werde aus der Ewigkeit in diese Zeit eingreifen. Oder ich sage es noch anders. Lieber Ahas, du kannst dir selbst nicht helfen. Ich muss eingreifen. Ich muss an deiner Stelle Initiative ergreifen. Ich muss mit dir sein. Immanuel. Und wenn wir jetzt Advent feiern, dann feiern wir genau dieses Geheimnis. Gott greift ein. Und er gibt seine Ehre keinem anderen, weder den Politikern noch den Pragmatikern, die alle ihre Argumente haben. Ja, okay. Aber Gott greift ein, aber völlig anders, als du dir's denkst. Völlig anders. Und Ahas erlebt zu seinen Lebzeiten nicht mehr, wie Gott seine Verheißung erfüllt. Die Assyrer kommen, nehmen dann auch das Nordreich ein. Aber er hat eine Verheißung bekommen, dass Gott eingreifen wird. Und er ist jetzt herausgefordert, in seiner Situation zu vertrauen, dass es Gott gut macht. Dass Gott wirklich hilft. Jetzt haben wir vorhin in der Schriftlesung gehört, so fängt das Evangelium an. Gott greift ein. Gott schickt seinen Immanuel, seinen Gott mit uns. Mit anderen Worten heißt es, als Christ kann und muss ich jede Situation, die für mich ein Riesenberg ist, mit völlig anderen Augen sehen. Mit prophetischen Augen. Und das erinnert mich an die Situation, als ich damals meine erste Brille bekommen habe. Ich hatte also irgendwann, war ich so in der Situation, die Arme wurden immer länger und irgendwann hat es nicht mehr gereicht. Ich konnte dann also nicht mehr lesen. Es war also äußerst schwierig, wer Brillenträger unter uns ist, kennt das alles auch. Und dann, ich wollte also so ein Ding nie aufziehen und dann sagt meine Frau, jetzt hol da alleine, hol da alleine. Und dann war ich dann beim Optiker, habe sie dann abgeholt. Und dann sagt er zu mir, also jetzt hier haben Sie Ihre neue Brille, setzt sie mir auf die Augen, auf die Nase. Und was ist passiert? Kennt jeder Brillenträger, was passiert da? Plötzlich hat man wieder Durchblick. Plötzlich hast du wieder Durchblick. Plötzlich siehst du wieder scharf. Plötzlich siehst du wieder klar. Mit anderen Worten heißt das, du brauchst Jesus, diesen Gott mit uns, um wieder klar zu sehen. Und auf den musst du hören, um klar zu sehen. Auf den musst du achten, auf diesen Jesus. Durch die Brille Jesu musst du die Dinge sehen, die dich jetzt beschäftigen. Auf ihn musst du hören. Und dann, es kennt wahrscheinlich der eine oder andere auch, wenn ein Mensch anfängt, plötzlich mit Jesu Augen zu sehen, oder durch Jesus, durch die Brille Jesus zu sehen, mit Jesus auch zu hören, hört und sieht er die Dinge plötzlich nochmal ganz anders. Diese Woche war es, wir waren gerade aufgestanden, meine Frau und ich, klingelt das Telefon, Krankenhaus, Balingen, Anruf, kommen sehr schnell, da ist jetzt ein Sterbefall, hat nach Ihnen verlangt. Ich bin dann gleich losgefahren, da konnten wir auf dem Sterbebett noch miteinander reden, miteinander beten. Und dann sagte betreffende Person, jetzt kann ich getrost sterben. Jetzt habe ich plötzlich nochmal alles neu gesehen, nochmal anders gesehen. Jetzt kann ich getrost sterben. Andern Tag ist sie dann gestorben. Und das habe ich schon so oft erlebt, dass Menschen plötzlich mit Jesus die Situation angeschaut haben, was jetzt mit ihnen passiert, das Leid, den Schmerz, und dann aber über der Situation ruhig wurden. Jemand hat mal gesagt, ich hatte so Schiss vor der Operation. Plötzlich habe ich mit Jesus diese Situation angeschaut und ich konnte ruhig reingehen. Andere sagten, ich habe plötzlich in diesem Konfliktfall, ich habe die Fehler immer nur beim anderen gesehen. Plötzlich sah ich auch den Spalten in meinem Auge. Und jetzt plötzlich ist die Situation völlig anders. Der Ahas bekommt diese Verheißung, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und im Neuen Testament erfüllt sich diese Verheißung, da kommt Jesus. Vermittelt mir eine völlig neue Sicht. Und jetzt guck mal deine Situation, in der du jetzt steckst, an mit der Brille Jesu sozusagen. Und hör, was er dir sagt, nicht was er dem anderen sagt, was er dir sagt. Spannend. Um dann zu erfahren, Gott ist mit uns. Gott ist mit mir. Glaubst du nicht, vertraust du nicht, dann bleibst du nicht, dann gehst du unter. Wenn du aber glaubst und vertraust auf Jesus, dann gehst du neu aus dieser Situation hervor. Ganz anders, als du hineingegangen bist. Wir wollen beten. Lieber Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist der Immanuel Gottes, der hereinkommt in unsere Welt und uns eine ganz neue Perspektive gibt. Du weißt, was uns vor Augen steht und du weißt auch, auf wen wir hören und auf wen wir vertrauen. Hilf uns ganz neu, auf dich zu hören und auf dich zu vertrauen. Herr, erbarme du dich über jeden von uns. Amen.